Frisch aus dem Rapid-Hole, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kid from the block da. Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf Tap-Rap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Tap-Rap-Woche. Moskau Time spät, die Sats sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja.
Hallo und herzlich willkommen zur 136. Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und ich begrüße den Manu an meiner Seite. Hi.
Hola, Chico.
¿Qué tal?
Wie geht's, wie steht's?
Ja, bueno, bueno, Kinder bueno, sage ich immer.
Aha, ja. Ja, ich will nicht immer das Gleiche sagen, deswegen versuche ich mir was Neues einfallen zu lassen, aber meine Kreativität ist sehr begrenzt, wie ihr mitbekommt.
Ich habe noch eine Frage an dich, damit wir was Neues machen. woran erkennt man, dass man erwachsen ist?
Dass ich am Wochenende, obwohl erwachsen ist nochmal was anderes. Boah, keine Ahnung. Ich frag nach dem Wetter.
Nee, dass die Kurzen schmecken.
Was denn den her?
Ah, den habe ich heute gehört und den fand ich ganz witzig und ich dachte, komm, den baust du mal direkt mit ein.
Ja, sehr gut. Mal gucken, wen das abgeholt hat.
Ja, wie ich die ganzen Spaßbremsen kenne, niemanden. Ja, okay.
Also du hast gute Laune, das gefällt mir schon mal.
Jo.
Ich habe auch gute Laune, muss ich sagen. Wie sieht es mit der Blockzeit aus?
Ich glaube, wir haben die 838745.
Korrekt, korrekt. Das kann ich bestätigen. Und was meine Augen da sehen, es ist nicht mehr lang. Ich glaube aktuell, also das neue Difficulty Adjustment ist durch. Wir können jetzt im Endeffekt schon noch ein bisschen besser berechnen. Und aktuell gehen die Hochrechnungen irgendwie Richtung Freitag, Samstag, also 19., 20.04. irgendwann in der Nacht oder morgen, auch wie man das sehen will, irgendwie 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens. Spannend. Ich bin echt aufgeregt, ne? Jetzt schon.
Also könnte es sein, wenn man Langschläfer ist, dass man das verpasst?
Das ist, du verpasst das, ja.
Ich bin überhaupt kein Langschläfer.
Ach so, aber 4 Uhr stehst du nicht auf?
Nee, 4 Uhr stehe ich nicht auf, das stimmt wohl.
Außer wenn irgendwie ein Tennismatch ist, wo Boris Becker spielt und du das in Australien sehen willst, dann stehst du zeitig auf.
Das kann sein. Oder Saubermann-Rad Jan Ulrich auf dem Rad sitzt.
Ja, siehste. Ich werde aufstehen für dieses Event. Also ich werde mir einen Wecker stellen.
Mhm.
Und ich werde das mir angucken. Wir werden heute auch noch drüber sprechen, aber nicht zu zeitig, sondern ich werde dir da ein paar Insights noch mitgeben. Aber sag mir erst nochmal den Preis. Hast du den auch?
Den habe ich auch da, so 70.500 US-Dollar, roundabout.
Aha, ja. Irgendwie sagt mir das, das passiert, irgendwas passiert nächste Woche. Aber ich glaube, dieses Halving wird, also ich zum Beispiel, ich werde Bitcoin kaufen.
Zum Halving?
Ja, weil ich halt einfach, ich bin ja überzeugter Bitcoiner und ich denke, das ist ein guter Moment. Ich muss mal gucken, wie und wo und was ich mache. Kommen wir auch gleich noch drauf, aber schon weil ich kaufe, muss der Preis ja steigen, weil das Angebot dadurch ja sinkt.
Okay, na, ich bin wirklich mal gespannt. Ich kann es jede Woche nur wiederholen und ich lasse mich dann einfach überraschen. Also wenn es wirklich um 4 sein sollte, dann kann ich ja ganz gespannt mal gegen 7 oder 8 gucken, was so los ist oder gewesen ist.
Genau. Schauen wir mal. Wird spannend. Wir sprechen aber gleich noch drüber. Ich würde aber das tatsächlich heute so ein bisschen mal zum Hauptthema machen, weil ich habe interessanteste Fragen an dich. Aber vorher gehen wir natürlich noch mal durch unsere Kategorien, was dich so beschäftigt hat die Woche. Hat dich was beschäftigt?
Ja, ich habe was Neues aus der Kategorie Steuern sind Raub. Es geht um American Football und ich wusste das überhaupt nicht, dass das in dem Fall so ist, aber ich fand es ganz erwähnenswert. Und zwar geht es um die Kansas City Chiefs, die seit 1963 in Kansas City spielen, also da ihr Heimstadion haben. Und das könnte sich womöglich bald ändern, weil im Jackson County gibt es irgendwie seit 2006 die sogenannte Dreiachtelsteuer. Und das heißt, dass Menschen, die in dem Bezirk da wohnen, pro ausgegebene 100 Dollar drei Achtel eines Prozents, also rund 38 Cent extra abgeben müssen. Und diese 38 Cent werden aufgewendet, um das Stadion der Kansas City Chiefs in Schuss zu halten. So, und irgendwie haben die Bewohner da aber keine Lust mehr drauf, diese extra Steuer abzugeben. Und jetzt drohen halt die Footballer oder dieses Franchise Kansas City Chiefs damit, dann eben nicht mehr in Kansas City zu spielen, sondern dann gehen sie halt irgendwo anders hin. Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, in welche Stadt die dann gehen würden. Aber krass, oder? Dass du da für Football zu so einer Steuer gezwungen wirst.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, das passiert in Deutschland auch. Das ist nur nicht so offensichtlich. Ich habe mich mit einer Kommunalpolitikerin aus irgendwie Bochum oder sowas unterhalten. Die sitzt da irgendwie im Stadtrat und es geht halt darum, dass der Traditionsverein VfL Bochum finanzielle Probleme hat. Hat ja jeder Verein irgendwie mal. Und natürlich liegt es irgendwie im Interesse der Gemeinde oder der Stadt, natürlich auch Sportanlagen und Vereine mit Außenwirkung und Traditionsvereine, bla bla bla, ne, zu retten. Und da werden ja auch Steuergelder aufgewendet. Das ist ja auch in verschiedensten, guck mal, beste Beispiel ist ja auch Dynamo Dresden. Die haben ja auch immer mal irgendwelche Mittel bekommen, weißt du?
Die haben auch Mittel bekommen, aber ich glaube, beim Stadion ist es so, dass sie da Miete zahlen, wenn ich da richtig informiert bin, an die Stadt.
Ja, aber trotz alledem ist es ja auch in Spanien so und Madrid und weiß ich was, die sind ja hoch verschuldet und in letzter Instanz sind das ja so große Marktplayer, too big to fail, ne? Ist da das Stichwort und dementsprechend werden da auch Steuermittel eingesetzt. Also weißt du, die Leute denken halt immer, ja, das Geld kommt aus dem Nichts. Nee, aber an sich müssten ja zu großen Teilen die Gelder, die ausgegeben werden, Steuergelder sein. So, und dann sind es halt gemeinnützige Gelder, die für Sportveranstaltungen, die ist ja auch richtig, die haben ja auch Sportstätten, die tun ja auch was für die Jugend und so, ne? Aber in welchem Maß das immer gut und schlecht ist, das ist natürlich die Frage. Meine Ansichten sind da mittlerweile radikal, muss ich sagen. Ich denke, wenn jemand dafür aufkommen will, dass es so einen Verein gibt und wenn die schlecht wirtschaften, dann müssen das die Leute auch wollen, aber sollte das niemals über gemeinschaftliche Steuern bezahlen. Sondern jeder Einzelne, der will, dass das bleibt, bezahlt und jeder, der nicht will, nicht. Und so ergibt sich halt für das, was die Leute freiwillig bereit sind auszugeben, ein guter Verein, ein nicht so guter Verein, eher ein Eishockeyverein, eher ein Handballverein. Und man kann nicht alles haben, weißt du?
Das wäre echt witzig, wenn das so wäre. Ist natürlich auch vernünftig, aber ich verstehe natürlich auch jeden, wie du das auch schon gesagt hast. Klar, die tun ja auch viel für die Jugend und so, ne, haben entsprechende Angebote. Aber trotzdem würde ich auch eher auf deiner Seite stehen, schon weil die Kategorie Steuern sind Raub heißt, dass man das doch bitteschön auch gutes Beispiel Value for Value machen kann, ja. Also wenn ich unterstützen möchte, unterstütze ich eben so. Und wenn die Unterstützung aber nur so weit reicht, dass ich dann nur noch vor 20.000 Leute in einem kleineren Stadion spielen kann und nicht mehr vor 80.000 in einem größeren, weil ich es mir nicht leisten kann, ja, dann ist das halt so.
Genau, das sind die Grenzen der Wirklichkeit. Wird sich, glaube ich, in Zukunft ändern. Schauen wir mal.
Ah, witzig, oder?
Ja, es ist interessant. Man findet das ja immer überall, wenn man so ein bisschen aus Bitcoiner Sicht guckt und wenn man so ein bisschen auch sich damit beschäftigt, woher kommt das Geld, wie wird das bezahlt? Das sind ja Fragen, die man sich vorher, also habe ich mir früher nie gestellt. Dachte immer, ja, das läuft irgendwie. Irgendwie. Ja, aber irgendwie gibt es nicht. Ich habe auch noch ein paar Punkte heute. Ich wollte gerade noch mal anknüpfen, aber das habe ich gerade mit Bochum häufig gesagt. Es sind ein paar technische Themen heute. Ich hoffe, du bist bereit dafür und hast auch Lust darauf.
Unbedingt bin ich bereit und lustvoll.
Über das eine Thema haben wir ja auch gemeinsam bei uns in der Gruppe gesprochen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Welt in einem Artikel über einen Open-Source-Angriff, da ging es um Linux, beziehungsweise Entwickler, die schon seit 90er Jahren Open Source die Sachen entwickeln. Und wir werden den Artikel auch nochmal drunter verlinken. Mir ist nur aufgefallen, dass es irgendwie in den Artikel so rüberkam, als ob Open Source quasi eine Schwäche aufzeigt, dass Open Source nicht so richtig sicher ist. Also das war so für mich das Giveaway von dem Titel, ne? Von der Überschrift von der Zeitung. Und es war auch sehr detailliert aufgeschrieben, was da passiert ist. Kurzum, es wurde quasi ein Open-Source-Entwickler über mehrere Jahre so ein bisschen unter Druck gesetzt, sodass er dann irgendwann gesagt hat, ja, dann macht ihr halt, ganz kurz abgerissen. Und dieses macht ihr halt hätte einen riesen Angriff verursachen können, was auch Folgewirkungen gehabt hätte auf sonstige Systeme, weil wenn man sich da ein bisschen mit auskennt, Open Source ist tatsächlich oftmals von vielen Produkten, mit denen wir arbeiten, eine Grundlage. Also Android zum Beispiel läuft auf Open Source Entwicklung, weil man halt offene Software, wenn die jederzeit kontrolliert wird durch jeden, ist ja eigentlich am besten geschützt. Na? Und da wurde jetzt mal gezeigt, dass es da fast zum Fauxpas gekommen wäre. Und ich finde es das interessant, dass das in den Medien kommt. Vielleicht fällt es mir auch nur auf, weil ich mich jetzt interessiere dafür. Das könnte sein. Aber man merkt schon, dass dieses Thema auch mehr und mehr in den Mainstream kommt und das wahrscheinlich in Zukunft auch in Bezug auf AI spielt das ja auch eine Rolle, ne? Künstliche Intelligenz. Und Bitcoin ist ja auch ein Open-Source-Projekt. Da geht es auch um Open-Source-Entwickler und dementsprechend sollte man sich mit solchen Attacken mal beschäftigen, sich mal reinlesen, sich mal Gedanken machen und sein eigenes Bild, seine eigene Meinung bilden. Geht ja auch aktuell irgendwie im Streit mit Michael Saylor und Odell drum, sollte man Open-Source-Entwickler unterstützen finanziell mit Spenden, bla bla. Also es ist ein Riesentopic, glaube ich, das wird immer größer in Zukunft. Und als Bitcoiner hat mich das sehr interessiert und wird es mich auch in Zukunft interessieren und bin da gespannt, wie da die Entwicklungen sind.
Ja, also zwei Punkte dazu. Da habe ich mich so, oder habe mir so gedacht, also ich glaube, was Saylor und Odell für eine Meinung haben zu Open Source Entwickler unterstützen oder nicht, ist genauso, als was wir da für eine Meinung zu haben, ja. Also das macht am Ende jeder, wie er denkt, glaube ich, und nicht, weil das Odell oder Saylor sagen. Das ist zumindest meine Sicht auf die Dinge. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, zu deinem gesehenen oder gelesenen Angriff in der Welt. Also auf Open Source habe ich überhaupt nicht rausgelesen, aus dem einfachen Grund, weil aber du das auch völlig verständlich aus deinem Themenspektrum siehst, weißt du? Das ist aber genauso, als würde jemand in der Fiat-Welt erschrocken sein über einen Bericht über Datenleak XY irgendwo, weißt du? Das ist, glaube ich, vergleichbar. Also können wir drunter verlinken. Also ich finde diesen Artikel überhaupt nicht kritisch, ganz im Gegenteil. Ich finde das ganz interessant und hätte eher die Schlussfolgerung gezogen, dass man gerade auch bei Open-Source-Sachen auf der Hut sein sollte. Weil im Endeffekt war das ja nichts anderes wie, ich erschleiche mir Vertrauen von einer Person und nutze das dann eiskalt aus. Und das kann überall passieren.
Genau, aber der Unterschied ist, man muss es ja im Vergleich sehen. Gibt es etwas Besseres als Open-Source? Das ist die Frage.
Na gut, das entscheiden wir aber nicht.
Na doch, das entscheiden wir, weil du hast gerade eben Datenleaks angesprochen. Du hast kompromittierte Software, wird ja auch durch Viren, wo offene Sicherheitslücken sind. Also dein Handy zum Beispiel hat eine Sicherheitslücke, weil es Closed Source ist und weil die Entwickler von Android oder Apple, weiß ich was, nicht schnell genug die Fehler gefunden haben, wie zum Beispiel Hacker. So. Der Sinn hinter Open Source ist ja, das öffentlich zu stellen und zu sagen, pass mal auf, wenn ich es öffentlich stelle, greifen sowieso alle das an und ich finde am besten alle Schwachstellen und dann ist es die beste Plattform, um darauf zu entwickeln. Und es ist ja bei Bitcoin genauso. Bitcoin ist Open Source, es ist öffentlich und jeder hat die Möglichkeit, die Schwächen herauszufinden und Bitcoin wird ja quasi tagtäglich attackiert. Und das Interessante ist ja, dass das System so funktioniert, dass es nicht kompromittiert werden kann. Außer natürlich, wenn wir Fortentwicklung haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel sowas wie Segwit oder Taproot in Zukunft haben oder andere neue Sachen gepublished werden, kennen wir uns technisch nicht genug aus. Ist es aber wichtig, dass es Open Source ist, weil wenn es Closed Source wäre, ne, hätte Bitcoin gar nicht so ein Vertrauen. Weil dann wäre das wie Ethereum oder wie irgendwas anderes, wo im Hintergrund die Fäden gezogen werden und da weißt du, dass der Fehler immer beim Menschen da ist. Und dementsprechend sage ich ja, Open Source ist nicht so sicher. Zu welchem Vergleich? Aus meiner Sicht ist es das Sicherste, was es gibt. Es ist nie zu 100% sicher. Okay, das ist Fakt. Aber es gibt keine andere sichere Methode, die wir bisher herausgefunden haben, wie wir bestmöglich Code schreiben können.
Aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist es aber auch nur so lange sicher, wie das menschliche Wesen auf der Höhe der Zeit ist. Wenn es nachlässt, ist es doch genauso unsicher. Weil guck mal, das Beispiel Linux, habe ich das richtig verstanden? Da hat doch nur dieser deutsche Entwickler festgestellt, dass sein Programm irgendwie eine halbe Sekunde Verzögerung läuft. Hätte der das nicht festgestellt, weißt du, zu dem Zeitpunkt, sondern irgendjemand anderes vielleicht nur 10 Stunden später oder was weiß ich, dann hätte ja viel Schlimmeres passieren können, weißt du? Und deswegen, es ist ja nicht gesagt, dass das vielleicht ist das Sicherste, aber deswegen finde ich, macht es doch Bitcoin vielleicht schon angreifbar, weil wir gehen einfach mal noch ein Jahrzehnt oder zwei zurück. Vielleicht werden Entwickler auch müde, weißt du? Lassen irgendwas schleifen, das kann doch alles passieren, oder?
Du machst gerade den perfekten Punkt schon auf, weil ich muss mal kurz noch weiter ausholen. Ich war gestern zum ersten Mal beim Socratic-Seminar. Weißt du, was das ist?
Dadurch, dass du das in der Gruppe geschrieben hast, ja, sonst hätte ich es nicht gewusst, nee.
Also es gibt halt weltweit in verschiedensten Städten gibt es so Seminare, das nennt sich Socratic-Seminar, wo sich alle Core-Developer, Maintainer, alle, die sich für Bitcoin interessieren, mit den wichtigsten Attacken, mit den wichtigsten Entwicklungen zu Bitcoin treffen und darüber sprechen, was ist letzte Woche so passiert, ne? Welche Hardware-Wallets wurden entwickelt, welche neue Software-Varianten für irgendwelche Anwendungen von Bitcoin, was ist in Lightning passiert und aber natürlich auch so Angriffsvektoren wie so auf Open-Source-Developer. Und da wurde nämlich dieser Fall auch angesprochen. Und das Interessante ist, dass das natürlich eine riesen Rolle spielt bei Bitcoin und das immer mehr in den Fokus rückt, dass die Menschen, die Bitcoin tatsächlich dann durch Programmieren verändern können, weil sie sich über Jahre Vertrauen angearbeitet haben, doch auch in Zukunft kompromittiert werden könnten und dadurch bewusst jemand Bitcoin kaputt machen könnte. So, das sind jetzt natürlich sehr viele könnte, ne? Aber so denken wir im Bitcoin immer in den schlimmstmöglichen Szenarien. Und es ist schon spannend und ich finde, das ist aktuell auch einer der interessantesten Angriffsvektoren. So. Weißt du, der Mensch ist halt der Fehler und der Mensch kann kompromittiert werden und weiß nicht, wie du darüber denkst.
Ne, für mich ordnet sich das einfach nur in diese Schublade mit einem realistischen, nüchternen Blick auf die Dinge zu schauen. Ja? Also man sollte davor nicht die Augen verschließen, so schön wie alles ist. Aber auch wenn wir sagen, dass Bitcoin ganz viele Vorteile hat im Vergleich zu Fiat-Produkten, ja, gibt es immer noch diese, wenn es nur eine Schwachstelle ist, wahrscheinlich wird es auch mehrere geben, die sich dann noch rauskristallisieren über die Zeit, ne? Aber erstens ist es gut, dass man es weiß, aber man sollte jetzt nicht irgendwie so diese romantische Vorstellung haben, dass das ausgeschlossen ist und dass das alles nur ein rein technisches Produkt ist, was auf Nullen und Einsen basiert, weißt du, und dass da überhaupt nichts passieren kann. Also ich denke, es kann schon was passieren, wenn man da ganz nüchtern drauf blickt. Und am Ende ist es natürlich besser als ein Produkt der deutschen Vermögensberatung, aber in beiden Fällen kann halt irgendwas passieren.
Genau, aber da muss ich zum Beispiel sagen, die Wahrscheinlichkeiten sind so, so, so extrem. Also weißt du, das
ja, genau.
Das ist, deswegen hinkt für mich der Vergleich jetzt gerade.
Nee. Wir haben ja einfach nur darüber, was ich denke und was möglich ist. Und es ist möglich. Also, wenn wir über Wahrscheinlichkeiten reden, dann hast du recht, ne? Aber trotzdem ist es im Rahmen des Möglichen. Und wenn ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 140 Millionen jetzt am Freitag den Euro-Checkpot knacken könnte, könnte es sein, dass die Wahrscheinlichkeit eintritt.
Ja, richtig. Aber die Vermögensberatung, da schmeiße ich halt einfach Geld drauf und dann überzeuge ich den CEO, dass der in meine Richtung läuft und dann habe ich das viel, viel eher und es ist viel wahrscheinlicher. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, ist dir übrigens mal aufgefallen, es ist mir erst neulich wieder aufgefallen, weil mir irgendeiner bei so einem Jobportal von der Deutschen, zwei schon, eine Anfrage gestellt hatten, ja? So eine Vernetzungsanfrage. Und da habe ich mich mal so durch einzelne Profile Instagrammt und so weiter. Also da gibt's ja wirklich keinen einzigen, der nicht schon mal im Porsche oder Ferrari gesessen hat und damit unbedingt ein Foto machen musste. Ja? Oder also da geht's alles nur um Golduhr und Ferrari. Also wer da nicht checkt, dass da irgendwas faul sein muss, also den kann ich auch nicht helfen.
Ist mir noch nicht aufgefallen.
Musst du mal machen, ist echt witzig.
Nee, aber ich würde das nochmal kurz abschließen wollen, so das Thema, was mich halt auch beschäftigt hat die Woche. Also es war wirklich mega spannend, bei diesem Seminar dabei zu sein, weil da waren auch relativ viele bekannte Core-Developer sozusagen dabei. Und was mir auch aufgefallen ist, und das finde ich extrem positiv, ist die Art und Weise, wie da miteinander umgegangen wird. Da ist nämlich, gibt's keine Zensur. Und da wird auch nicht, also weißt du, ich spreche jetzt über die Themen da, die da besprochen wurden. Das kann man auch alles in der Liste nachreden, aber es wird von niemandem das Wort aufgezeichnet oder genommen und wird gesagt, das hat der so und so gesagt, um den dann nachher bei Twitter zu zerlegen und so. Und da geht es nämlich um diese ganz, ganz wichtige Sache, die mit Bitcoin mit sich bringt und die auch wichtig ist: Zensurresistenz. Andere Meinungen akzeptieren. Andere Blickwinkel auch erstmal wirken zu lassen. Und selbst wenn du drüber lächelst über irgendeine Meinung, wichtig ist, dass alles zu, dass alles aufs Tableau kommt, weil das ist wichtig, um alle Angriffsvektoren immer wieder auszukristallisieren. Wenn du etwas wegblockst, kann man auch wieder auf die Gesellschaft übertragen. Wenn du Meinungen ausgrenzt, wenn du wegblockst, dann sind die trotzdem da. Und dann, wenn das eine valide Kritik zum Beispiel ist, dann wird die sich irgendwann umsetzen. Weißt du? Und so hatte ich gestern schon wieder so sehr viele Aha-Erlebnisse, dass ich doch sehr guten Mutes bin. Das ist ja auch weltweit, ne? Da kannst du dich auch, kann sich jeder mit zuschalten, kann sich anhören, was da so beredet wird. Und ja, es ist, gibt mir zum Beispiel mehr Sicherheit, muss ich sagen. Du sagst, es ist unsicher, ja, es kann immer was passieren. Ich habe für mich gemerkt, wow, krass, da sind wirklich, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die sich losgelöst von anderen Personen Gedanken um Bitcoin und Angriffsvektoren machen und dann aber auch sofort aufschreien, wenn irgendwas ist, wo ich mir sage, ja, auf diese kritischen Blickwinkel der Menschen auf die Dinge, auf den kann ich mich verlassen. Es gibt nur die Frage, ob das immer Gehör findet, ne?
Ja, also ich sage nicht, dass es unsicher ist. Ich habe nur die Erkenntnis hineinbringen wollen, dass der Faktor Mensch da halt mit dabei ist, weißt du? Und nicht nur Einsen und Nullen so. Und klar, du kannst dich auf die Entwickler verlassen, wenn du das möchtest, aber das sind auch nur Menschen. Toi, toi, toi.
Naja, und es gibt aber halt nicht den Menschen, ne?
Nee.
Sondern es gibt eine unbekannte Anzahl von Menschen auf der Welt, die du nicht persönlich kennst, die sich den Sachen annehmen.
Ja.
Und die genau. aus Überzeugung auch immer die kritischen Themen ansprechen. Und die aus Überzeugung halt auch immer sagen, pass mal auf, mir geht es nicht darum, dass Bitcoin so super toll ist. Meine Aufgabe ist es, alle Angriffe gegen Bitcoin herauszufinden.
Und genau das soll ja so lange wie möglich auch bestehen bleiben.
Genau, korrekt. 100%. Ja, schön. Haben wir schon mal, was uns beschäftigt hast. Hast du die Value-for-Value-Spenden noch?
Oh ja, die habe ich. Wir haben wieder einiges reinbekommen zur 135. Ausgabe. Ich glaube an Bitcoin, Ausrufezeichen.
Mhm.
Und wir haben hier mal einen Boost von Morph. Viele liebe Grüße. Stimme dir voll zu, Manu. In der Mitte zu bleiben ist ein lebenslanger Prozess. Von heute auf morgen kann ein Ereignis dich komplett entwurzeln, vorübergehend. Vielen Dank. So, ich gucke heute mal, dass wir ein paar vorlesen, die wir sonst nicht so vorlesen. Anti-Fiat-Club hat auch 2100 Satz geboostet und geschrieben, mein Eindruck ist auch, dass viele Ansichten von Bitcoinern und in Anführungszeichen Spirituellen sehr, sehr ähnlich sind. In Bezug darauf, seine Bestimmung, Weg zu finden. Und dann hat er noch eine Story dazu gepostet. Mal gucken, ob wir die dann nochmal verlinken. Bei Instagram müsste man nachgucken. Und dann möchte ich noch eine Nachricht vorlesen von 21 Nuga. Danke für 210 Satz. Der schreibt, oder sie, keine Ahnung, ist ja auch egal. Was du glaubst, erfährst du auch. Das trifft auf jeden Fall bei mir zu und ich sehe es bei anderen auch. Das Schöne ist, man kann seine Glaubenssätze programmieren. Nicht von heute auf morgen, aber langsam über die Zeit. Dazu ist jedoch Achtsamkeit nötig. Danke für den Podcast. Ja, danke für die netten Worte und danke für die Satz. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank dafür. Scheint bei einigen auch Abholpunkte gegeben zu haben. Das freut mich. Gab auch Kritik. Das hat mich auch gefreut, weil muss es auch immer geben. Ich kann das, ja, wie gesagt, total nachvollziehen, wenn manchmal dann Menschen denken, ja, dieses spirituelle Geschwafel und so, ne? Und wir hatten das ja auch schon in der Diskussion. Das ist jetzt nicht, was für mich ist. Und das finde ich auch vollkommen okay. Und ob ich jetzt auch immer die richtigen Worte dafür verwende und so, gehe ich vollkommen mit. Ist auch nicht der Sinn der Sache, das auszuwerten, sondern man guckt halt einfach, ob man die Informationen, die man rausgibt, ob die auf Resonanz irgendwo stoßen und bei manchen ist das so, bei manchen nicht. Und Dann passt das auch. Deswegen, ich verstehe alle, ne? Genau, ich habe heute einen Anschlag auf dich vor, Markus.
Okay, ich bin mal gespannt.
Wir hatten über das Halving schon ganz am Anfang gesprochen. Und ich wollte mit dir nochmal in eine technische Auswertung gehen. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern ich ertappe mich selber, wie ich unfähig bin, Bitcoin zu verstehen. Und diese Unfähigkeit wollte ich mit dir teilen. Genau, nee, also ich gebe dir mal einen Hintergrund. Und zwar findet ja das Halving jetzt statt. Dann springt ab irgendeinem Moment, also alle 10 Minuten im Schnitt, wird dann von 8399999 auf 8400000. Der Block wird gefunden und dann halbiert sich das Halving.
Und das ist sicher, dass das der Block ist.
Naja, klar, es hängt ja an dem Block. Alle 210.000 Blöcke findet ja das Halving statt. Genau, ist ja, das sind vier, also 210.000 Blöcke sind ja im Schnitt immer 4 Jahre circa, wenn man so die alle 10 Minuten hochrechnet. Und daraus ergibt sich ja dieser 4-Jahres-Zyklus. So. Jetzt ist meine Frage, beziehungsweise die habe ich gestern aufgeschnappt. Und zwar, kennst du dich noch an diese 51%-Attacke erinnern von Bitcoin?
Grob ja.
Genau, also da geht es ja in letzter Instanz darum, dass also wenn einzelne Miner oder eine Firma oder ein Land zu viel Mining-Kapazität hat, hätte man die Möglichkeit, die Blockchain für sich oder die Timechain für sich fortzuführen, ohne dass das quasi jemand anderes mitbekommt und man die Möglichkeit für ein Double Spend oder Veränderung hätte. Und das schafft man aber halt nur ab dem Moment, wo man eine 51% Hashrate hat. Wahrscheinlich bräuchte man auch noch mehr 60, 70%, um das wirklich hinzubekommen. Aber so in der Theorie sind es halt die 51%. Und das passiert ja irgendwie, weil man den Block findet und dann findet man im Hintergrund noch weiter, die man nicht veröffentlicht. Und weil man dann 4, 5 gefunden hat, dann hat man quasi Bitcoin für sich übernommen und kann das kontrollieren. Bla, bla, bla. So. Und in dem Zusammenhang kam jetzt nämlich auf, dass wenn wir zum Halving den Block 800.000, also 840.000 finden, wird es einen Interessenskonflikt geben, was die Anreize angeht.
Warum?
Weil der Block 840.000 wird einer der begehrtesten Blöcke sein in einer Zeitspanne von vor 4 Jahren zu den nächsten 4 Jahren, weil jetzt eine neue Epoche anbricht und es gibt ja sowas wie Ordinals und Inscriptions. Das haben wir auch schon mal so ein bisschen besprochen. Da werden ja quasi die Satoshis so geordnet, ne? Also du hast jetzt der erste Satoshi, der jetzt gefunden wird also der in den Reward ausgeschüttet wird an die Miner, also diese Block Reward, diese 3,125 Bitcoin, die dann rausgegeben werden. Der erste Satoshi davon, das ist ein legendärer Satoshi laut Inscriptions. Und das bedeutet, der hat in so Sammlerbereichen sehr viel Wert. Zumindest ist das absehbar aus der Vergangenheit. Und um diesen zu bekommen, diesen Reward, hast du natürlich als Miner den Anreiz, genau diesen Block zu finden. Also einerseits wird es auch noch andere Leute geben, die einfach eine Transaktion durchführen wollen, die in dem Block 840.000 sind, weil du kannst dir dann auch immer noch eine Nachricht mitschicken oder so. Ich bin der tollste Pool gewesen im Jahr 2024 oder hier, weil diese Nachrichten werden in Zukunft am ehesten gelesen, weil in welche Blöcke guckst du rein?
Aber wer hat denn das aufgestellt? Ich denke, Inscriptions sind für Bitcoiner total uninteressant und Schrott.
Naja, für manche nicht. Also es gibt so, pass auf, ganz einfach, ich mach's mal einfach wie
Ja, aber
mit
was
Gold.
hat, also, ja, was sind denn da jetzt die Auswirkungen? Wir haben das ja jetzt. Okay, der soll ganz wertvoll sein, am Ende vielleicht auch nicht. Das liegt ja immer im Auge des Betrachters. So,
Genau.
und dann, was haben wir da ja davon? Und gibt es Vergleiche zum vor 4 Jahren, was ist da passiert? Da gab es noch keine Ordinals und Inscriptions, aber
Nicht in dem Maß, genau, ja.
ja.
Genau, und jetzt kommt's aber. Der Block. Welche Transaktionen in den Block kommen, ist ja ein Markt. Der die höchsten Gebühren bezahlt, kommt in den Block. Das bedeutet, es gibt ganz viele Verrückte, die vielleicht auch sehr viel Bitcoin auf der Welt haben, die wollen in diesen scheiß Block rein.
Ja.
Und es gibt vor allen Dingen auch die Miner, die wissen, ey, wenn ich diesen Reward von diesem, oder wenn ich die Subsidy bekomme von dem Block, dann ist die vielleicht 50 Bitcoin wert. Das bedeutet, es macht für dich viel, viel mehr Sinn, Fokus darauf zu legen, den nächsten Block zu finden und nicht einfach die Blockchain weiterzuführen. Jetzt kommt nämlich, das war mir so auch nicht ganz klar. Das bedeutet, wenn jetzt jemand einen Block findet, einen Miner, dann geht es ja normalerweise so, der kriegt den Reward und dann suchen sofort alle Miner den nächsten. Weil es wäre einfach, sag ich mal, uneffektiv, ökonomisch nicht schlau, nicht sofort den nächsten wieder zu suchen, sondern den alten noch, weil es einfach die Chance besser ist, beziehungsweise das macht ja keinen Unterschied, weil der Reward ist ja immer gleich.
Du meinst also, die überspringen den ersten Block und machen dann eine neue Kette mit dem zweiten, oder was?
Die bleiben alle bei 840.000 hängen. Das bedeutet, wenn jetzt ein Pool, der Endpool zum Beispiel, der hat ja 20 oder 23% Hashrate, den Block findet, dann kriegt der den Reward und der kriegt die ganzen Gebühren. Jetzt könnten alle anderen Miner auch sagen, ich suche den jetzt doch nochmal. Ich suche jetzt nicht den 840.001, der danach kommt dann, sondern ich bleibe bei dem. Weil danach kriege ich ja nur die 3,17, weißt du? Und das bedeutet so ein Reorg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gerade Dinge falsch erkläre, deswegen freue ich mich schon auf die Zuschriften.
Naja, aber ich kann mir vorstellen, was du meinst. Deswegen kann man das, glaube ich, auch draußen verstehen.
Genau. Auf jeden Fall, es wird so einen Kampf um diesen Block geben.
Mhm.
Und in der Theorie ist es dann so, es werden ja dann auch irgendwann mal ganz schnell 2 oder 3 Blöcke nacheinander gefunden. Und wenn das dann passiert sozusagen, weil derjenige, der den Block findet, der sucht natürlich sofort den nächsten Block, damit das auch die Kette sich weiterführt, würde dann aber in der Theorie nämlich bedeuten, dass man schon, ja, also ich weiß nicht, wie es läuft, aber es ist total spannend, drüber nachzudenken, dass der größte Mining-Pool dann auch die höchste Wahrscheinlichkeit hätte, den Block zu finden.
Okay, aber Auswirkung hat es keine.
Nee, es hat keine Auswirkung. Es wird nur zu Verzögerungen kommen.
Ach so, ich dachte, jetzt kommt irgendwas Weltveränderndes, was sich daraus ergibt.
Nein, das ist einfach nur spannend zu sehen, was Anreize vielleicht machen können, weißt du?
Ach so, ja, aber das ist doch so ein normales Marktgebaren, oder? Das schaukelt sich irgendwie so hoch. Und
ja,
plötzlich sind alle dabei, obwohl sie eigentlich sonst nie dabei sein wollen bei sowas.
Ja, klar, logisch. Und es ist nur für mich spannend zu sehen, dass die Menschen
ich hoffe nur, dass hier unsere Mining-Gruppe hier, die Bekannte von uns hier, die, also nicht von uns, aber ihr, wie heißt sie?
Solo-Mining-Gruppe,
die ja. Solo-Miner, dass die diesen Block finden. Ja, ich drücke alle Daumen.
Ja, aber das ist eben das Problem. Die Wahrscheinlichkeit ist halt jetzt mittlerweile so gering, weil irgendein großes Mining-Pool wird wahrscheinlich einen Reorg machen. Dass die halt nicht dann automatisch den nächsten suchen, sondern immer noch bei dem bleiben und sagen, nee, ich will den haben sozusagen.
Ja, ja, ja.
Und ich finde das total spannend, das jetzt so zu überlegen. Und es wird abartig hohe Gebühren geben jetzt. Also wir werden aus meiner Perspektive, wie gesagt, das sind jetzt alles Informationen, die ich nicht verifizieren kann. Vielleicht ist das auch alles Schwachsinn und alles Quatsch. Aber wenn ich gerade mal so in den Mempool gucke, sind wir schon wieder bei 50 Sats per V-Byte. Und wir sind jetzt eine Woche davor. Kann natürlich nochmal wieder runtergehen die Nacht oder so. Aber es gibt Leute, die messen solchen Dingen Wert zu. Genau wie so eine Sammlermünze, Goldmünze, ne, oder so. Dann hat die irgendeinen Prägesatz von irgendjemanden, von irgendeiner Firma. Dann ist die für den einen oder anderen Mehrwert. Ja, und das wird für mich spannend zu sehen sein. Und jetzt komme ich nochmal zu einer technischen Sache. Ich weiß nicht, ob du das auch weißt. Normalerweise sagt man ja auch immer, man soll mindestens 3 bis 6 Blöcke warten, bis eine Transaktion auch wirklich safe ist. Und das kommt genau daher.
Obwohl sie schon bestätigt ist, oder was?
Genau, obwohl sie schon da ist, kann es sein, dass trotzdem noch eine andere Chain, weil zum Beispiel ein Block gleichzeitig gefunden wurde von den Minern. Und dann ergibt sich das ja erst im nächsten und übernächsten Block, wer jetzt die höchste, sag ich mal, die meiste Energie hat reinfließen lassen. Und ja, also das ist der Hintergrund dafür. Also für alle, die jetzt zum Beispiel No KYC Bitcoin kaufen, es ist schon besser, die halbe Stunde oder je nachdem sind es dann halt 40 oder 45 Minuten wirklich auf die feste Bestätigung zu warten, weil ansonsten kann es sein, dass das halt nicht stimmt. Das ist in 99% der Fälle ist das halt, klappt das immer? Weil mittlerweile die Dinge so eingespielt sind und die Miner wissen, es lohnt sich einfach nur direkt weiter zu gucken. Aber früher oder ab und zu gibt es halt diese doppelten Blockfindungen und dann werden halt gerade 2 Chains gebildet und dann stellt sich erst nach 1, 2, 3 Blöcken heraus, was jetzt nur die Wahrheit ist. Darum geht es ja immer. Und ich fand das einfach nochmal cool, das zu wiederholen, warum man, wenn man selbst souverän mit Bitcoin umgeht, solche Dinge wissen sollte. Und vor allen Dingen, wenn man NoKYC Bitcoin kauft mit jemandem persönlich irgendwo über Bargeld, dann kann man das dann auch schon technisch so begründen und dann lässt man sich da lieber Zeit und macht keine Hektik. Und vielleicht sehen wir das halt, wie gesagt, bei den Block 840.000 dann auf eine andere Art und Weise.
Und wer keine hohen Gebühren für irgendwas zahlen will, den würde ich einfach den ultimativen Tipp geben: Wartet das Halving ab und verkauft den ganzen Scheiß danach.
Das ist dein Matchplan, ja?
Aber erst in 8 Jahren.
Ah, okay. Bin ich mal gespannt, ob dir noch irgendjemand, also ob es da noch irgendwas auf der Welt gibt, was ähnlich geldig ist wie Bitcoin, was du noch haben willst.
Ja, das wird sich zeigen.
Ich habe ein gutes Zitat auch schon gelesen. Ich glaube, Leo Matthes hat das mal gebracht. Ist es nicht verrückt, in einer Zeit zu leben, wo man für Fiat-Geld noch Bitcoin bekommt?
Ja, gut, guter Punkt.
Ja, weil das Verständnis über die Problematik des Fiat-Systems, das wird immer größer. Wir haben jetzt Inflationszahlen, die in den USA wieder hochgegangen sind. Es kann durchaus sein, dass der Ölpreis und so jetzt wieder ansteigt. Es kann jetzt wieder zu einer Inflationswelle kommen. Und von Inflationswelle zu Inflationswelle wird das Vertrauen in Fiat-Währung immer geringer. Und irgendwann, ich habe es ja schon mal gesagt, ich gebe mein Geld nicht mehr für, also ich gebe meine Satoshis nicht mehr für Fiat her, sondern nur für reale Güter oder für jemanden, der für mich arbeitet. Das sind die zwei Varianten. So, ne? Also reale, entweder Dienstleistungen, ein Flugzeug, was mich irgendwo hinbringt, ein Auto oder weiß ich was. Oder halt Nahrungsmittel, Wohnungen, ne? Was man halt so zum Leben braucht. Also reale Güter. Fiat ist nicht real. Fiat ist ja, wie wir wissen, ein Vertrauenskonstrukt, welches sich über Jahre aufgebaut haben, was aber Stück für Stück an Vertrauen verliert. Deswegen wäre ich mir nicht so sicher, ob man in 8 Jahren definitiv noch Geld, also Fiat-Geld für Bitcoin bekommt. Vielleicht sind es dann irgendwelche anderen Sachen, aber das sind schon krasse Zeiten. Also wir leben in einer Umbruchzeit, das darf man nicht vergessen.
Was wären das? 2032, ne? Also, ich kann es mir schon noch vorstellen. Klar, 8 Jahre in der heutigen Zeit kann ewig sein. Gerade, also was die Entwicklung, der technische Fortschritt auch vor allen Dingen betrifft, ne? Und ja, was sonstige Umwälzungen angeht, das, ja, weiß ich nicht. Das kommt ja meistens so über Nacht, ohne dass es jemand vorhergesehen hat. Deswegen ist so eine Vorhersage für mich immer ganz schwierig. Aber ja, wenn ich es nicht in Fiat tauschen kann, dann kann ich es hoffentlich gegen irgendwas anderes Schönes tauschen, was mir Freude macht.
Korrekt, sage ich ja. Aber dann wirst du vielleicht irgendwie feststellen, ach krass, damit kann ich mir alles kaufen, egal wo ich bin. Und dann wirst du dir überlegen, was will ich denn verdienen? Will ich etwas verdienen, wo ich eingekapselt bin irgendwo, wo ich keine, also weißt du, diese Fragen werden immer bleiben, die werden nicht mehr weggehen.
Das kommt aber natürlich auch dann auf die Akzeptanz in 8 Jahren an.
Genau, und das hängt an Wissen der Menschen. Und das Wissen verbreitet sich exponentiell schneller als früher.
Weißt du, also es nützt mir ja nichts, wenn ich gerne ein paar Satoshi in Griechenland ausgeben würde, aber da nimmt es niemand. Und ich komme auch ohne Satoshi auszugeben nicht dahin.
Ich habe jetzt gehört, dass selbst in der Niederlausitz irgendwo oder in der Niederlausitz ist Spreewald irgendein Hotel Bitcoin akzeptiert. Das ist ein Grund für mich, in Spreewald zu fahren.
Na, ich komme da anders hin.
Ich werde da hinfahren und einfach nur Satoshis ausgeben.
Ja, und ich kann da auch hinfahren, aber muss keine Satoshis ausgeben.
Du willst ja aber, du willst ja
Ja,
loswerden auch.
stimmt. Ja, da muss ich mir dann was suchen.
Ja. Ich kann nur jetzt, machen wir vielleicht nochmal einen spannenden Abschluss. Ich kann ja sagen, ich habe meiner Mutter mal 50 € als Spaß auf so eine Wallet gezogen, damit sie mal, weil es gibt in unserer Heimat, gibt es jetzt auch einen Bereich, wo man mit Bitcoin bezahlen kann. Und sie hat gesagt, ja, dann will sie das testen und so. Es waren natürlich zu Zeiten, wo der Bitcoin-Preis noch bei 20.000 oder sowas war. Meinst du, meine Mutter gibt das jetzt noch aus? Nö, das gebe ich doch nicht aus. Das wird ja immer mehr.
Ja, ich habe auch schon so ein paar Daumen hoch bekommen, als ich mal was geschickt habe.
Ja, okay. Das ist doch gut. Also, wie gesagt, ich würde sagen, was nimmt man von der heutigen Folge mit? Genießt die Zeit, in der ihr noch Fiat-Geld für Bitcoin tauschen könnt. Ist ein kleiner Ratschlag von mir. Ob der stimmt, werden wir sehen. Und ansonsten kann ich euch empfehlen, zu dem Socratic-Seminar sich mal einzuklinken. Also ich fand das wirklich spannend. Ich hab mir das schon lange mal vorgenommen. Jetzt war ich mal da. Ich werde wieder hingehen. Auch, muss ich auch ehrlich sagen, 90% habe ich nicht verstanden. Aber es ist auf jeden Fall sehr anregend, weil da sehr viel über die technischen Details von Bitcoin und die Angriffsvektoren auf einem guten Level gesprochen wird. Und ja, ansonsten würde ich sagen, freut euch aufs Halving.
Das ist tatsächlich auch die letzte Folge vorm Halving, wenn alles so kommt, wie es geplant ist, oder?
Ja, genau. Das ist die letzte Folge. Danach werden wir mal gucken, wie wir das machen. Ob wir das dann live aufnehmen am Sonntag, müssen wir mal gucken.
Naja gut, du bist ja auf alle Fälle wach.
Das stimmt. Oder wir machen direkt zum Halving eine Folge. Da wecke ich dich früh um 4.
Okay, na, das gucken wir mal.
Ja. Und ich möchte noch Werbung machen.
Ja, mach mal schnell. Ich weiß ja, ich muss gleich hier.
Ja, stimmt. Ich will noch Werbung machen. Es kommt eine Münzgasse, die wird spannend. Ich habe mich ein bisschen gekümmert um ein paar Sachen. Freut euch drauf. Mittwochs wird mal wieder eine Münzgasse erscheinen. Was kann ich natürlich nicht verraten.
Das ist auch völlig verständlich. Ich freue mich auch drauf. Ich sage schon mal Tschüss. Wir sehen uns die Tage beziehungsweise übers Wochenende. Die Folge am Sonntag, also die hier, ist pünktlich draußen gewesen. Das freut mich auch. In diesem Sinne, macht's gut. Bis Mittwoch zur nächsten Münzgasse. Und dann hören wir uns, wie auch immer, wann auch immer, nach dem, vor dem, während des Halvings wieder.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja. Frisch aus dem Rapid-Hole, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf Tap-Rap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Tap-Rap-Woche. Moskau Time spät, die Sats sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg. Orange Pilling.
Es ist Blab Rap Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er hat von Tobit und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du gerne strong. Synergie, Kettenreaktion wie atomare Bomben. Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen.
Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg. Orange Pilling.
Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21, Orange Pilz im Medizinkoffer. Take off, Alter. Digga, Beat.